Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und aus dem Studio begrüßt sie Gregor Lischka. Wir schauen nach Rheinland-Pfalz. Dort wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Zur Stimmung im Land hören Sie gleich mehr von unserer Korrespondentin vor Ort. Über den Rhein geht es dann nach Hessen. Dort kämpfen die Kommunen gegen das Ladensterben in den Innenstädten. Unser Reporter berichtet aus Frankfurt, Kassel und Hanau. Außerdem in Leipzig wird jeden Moment ein Urteil gegen ein Mitglied des Elitekommandos der Bundeswehr, dem KSK, erwartet. Hierzu erste Informationen von unserem Gerichtsreporter vor Ort. In Rheinland-Pfalz sind am Sonntag knapp 3,1 Millionen Menschen dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Ein neuer Landtag wird gewählt. Das kleine Bundesland im Südwesten wird zurzeit von einer sogenannten Ampelkoalition regiert. Malu Dreyer von der SPD führt dort aktuell ein Bündnis aus SPD, FDP und den Grünen. Die CDU und ihr Spitzenkandidat Christian Baldauf wollen das aber ändern. Aus Mainz zugeschaltet ist mir jetzt Anke Petermann, Landeskorrespondentin des Deutschlandfunks in Rheinland-Pfalz. Frau Petermann, in wenigen Tagen fällt ja die Entscheidung. Wie ist denn der Wahlkampf bisher in Rheinland-Pfalz gelaufen?
Ja, er ist eigentlich eine wechselweise Aufholjagd von SPD und CDU. Also die CDU lag lange vorne und jetzt in der Endphase ist die SPD vorbeigezogen. Das liegt vielleicht daran, dass sich so in der Endphase einfach das alles auf die Frage ausrichtet, so wer wird dieses Land in Zukunft führen? Und da halten es doch viele Rheinland-Pfälzer offensichtlich mit Malu Dreyer, die über 50% als Ministerpräsidenten direkt wählen würden, wenn sie das könnten. Der Herausforderer Christian Baldauf von der CDU, der ist halt weniger bekannt. Und Malu Dreyer ist auf jeden Fall auch eine Sympathieträgerin. Selbst die, die ihr Programm ablehnen, finden sie einfach sympathisch.
Jetzt hat ja gerade in den letzten Tagen die Bundes-CDU mit Korruptionsaffären für jede Menge negative Schlagzeilen gesorgt. Hat das denn auch Auswirkungen auf den Wahlkampf vor Ort in Rheinland-Pfalz?
Ja, also man kann das jetzt an Zahlen nicht ablesen. Die Forschungsgruppe Wahlen hat im Abstand von einer Woche Umfragen gemacht. Da hat sich das jetzt nicht verändert. Also die SPD liegt weiter mit 33% vorne und die CDU mit 29% zurück. Aber natürlich, klar, es haben schon viele ihre Stimme abgegeben. Es liegen aber sicherlich auch noch Wahlunterlagen zu Hause rum und die können auch bis heute Abend noch in den Rathäusern als Briefwahl abgegeben werden oder man kann eben am Sonntag in die Wahllokale gehen. Christian Baldauf, der war relativ optimistisch. Anfang der Woche meinte er noch, naja, das ist ja jetzt alles abgeräumt worden, die Beschuldigten sind zurückgetreten. Da war er vielleicht ein bisschen zu optimistisch, weil anschließend gab es noch einen weiteren Fall und jetzt wird immer gefragt, ja, hat das Struktur in der CDU, hat man nicht genug getan? Es fordern hier im Land die Grüne und die außerparlamentarischen Linken ein Lobbyregister auch für das Land Rheinland-Pfalz, sodass man Nebeneinkünfte von Abgeordneten sehen kann.
Abgesehen mal von diesen ganzen Geschichten, die vom Bund auf das Land jetzt einprasseln, welche Sachthemen beschäftigen denn die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz?
Also da geht es darum, ob die Landesregierung eventuell über lange Jahre die Kommunen, die Städte und Gemeinden finanziell ausgetrocknet hat. Es hat da ein Verfassungsurteil gegeben, das besagt, der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz, der ist verfassungswidrig. Darüber wird gestritten. Die SPD, die Ministerpräsidentin sagt zu, ja, sie wird das jetzt sofort alles in die richtigen Wege leiten. Außerdem hat die Landesregierung die Kita-Betreuungszeiten ausgeweitet in starkem Maß. Aber da fragt man sich, reicht das Geld, dass es mehr gibt, und reicht das Personal, dass es auch mehr gibt, um die frühkindliche Bildung zu stärken? Da sagen dann viele, unter anderem die CDU, nein, das reicht nicht. Und gestritten wird natürlich auf ganzer Linie über Corona-Themen. Da sagt die CDU, es hat hier Impfchaos gegeben, was allerdings nicht so recht verfängt, weil man dann doch immer auch bundesweit in den Nachrichten hört, dass Rheinland-Pfalz beim Impfen und auch beim Testen relativ gut dasteht.
Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann war das zur bevorstehenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Gewählt wird nicht nur in Rheinland-Pfalz, auch im Nachbarland Hessen sind die Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufgerufen. Da finden am Sonntag die Kommunalwahlen statt. Und wie anderswo auch stehen die Kommunen in Hessen vor dem Problem, dass die Corona-Pandemie den Einzelhandel in den Innenstädten bedroht. Und wenn die Einkaufsstraßen leergefegt sind und ein Betrieb nach dem anderen aufgeben muss, dann fehlen natürlich auch jede Menge Einnahmen in der Stadtkasse. Die hessischen Kommunen sind also auf der Suche nach Ideen gegen das Ladensterben und werden teilweise auch fündig. Ludger Fittkau berichtet.
Der Glockenschlag klingt herüber vom nahegelegenen Dom in die Gassen der neuen Altstadt von Frankfurt am Main. Die kleinen Ladenlokale hier, Modegeschäfte, Läden mit Keramik und Töpferware, ein Juwelier, eine Apotheke oder der Blumenladen können noch vergleichsweise optimistisch in die Zeit nach Corona blicken. Denn die Domrömer GmbH, die städtische Verwaltungsgesellschaft für die Ladenlokale der vor wenigen Jahren rekonstruierten Altstadt, verzichtet während der Pandemie auf Mietzahlungen. Matthias Leister, der kommunale Quartiersmanager, weiß jedoch, trotzdem ist die Pandemie hart für die kleinen Ladenbetreiber, die auch rund 2,5 Jahre nach der Eröffnung des Quartiers ja immer noch am Anfang stehen, auch wegen des Corona-Jahres, das sie zusätzlich verkraften mussten.
Die Stadt versucht zwar mit Stundung von Miete etc. da zu helfen, soweit das geht, aber jetzt gerade am Beginn ist das natürlich auch nicht so das, was man braucht, glaube ich, als Gewerbetreibender, ne? Und dann kann man vieles auch nicht machen, auch wenn man keine Miete zahlen muss, aber wenn keine Kundschaft kommt, ist es trotzdem schwierig.
Dennoch ist die Art und Weise, wie die Stadt Frankfurt am Main die Ladenlokale in der neuen Altstadt managt, für das renommierte Frankfurter Architekturbüro Meixner Schlüter Wendt Architekten vorbildlich. Ob die Höhe der Mieten oder die Auswahl der Geschäfte für den richtigen Branchenmix, die Stadt redet auch mehr als 2 Jahre nach der feierlichen Eröffnung der neuen Altstadt zwischen Dom und Römer weiterhin entscheidend mit. Die Architektin Claudia Meixner, die im sogenannten Stadtbaurat die Kommune Frankfurt am Main beraten hat, betont, gerade für die Zeit nach der Pandemie sei es wichtig, dass sich die Kommunen in das Management für leerstehende Ladenlokale einmischen.
So eine kleinteilige, sagen wir auch besondere und persönliche Struktur für Läden gibt es ja normalerweise gar nicht, und die entsteht da genau, weil da jemand drüber guckt und sich darum kümmert. Und ich glaube, das lohnt sich an den Stellen. Und da gibt es ja Vorbilder in Rotterdam, wo ganze Quartiere, die Obergeschosse an Eigentümer veräußert werden und die Erdgeschosse bleiben der Stadt, damit die Stadt managt, wie der öffentliche Raum und Bereicherung des öffentlichen Raums funktioniert. Ja. Da kann man Sachen fördern, die halt auch durch so ein wirtschaftliches Raster mal durchfallen, die aber ganz wichtig sind für eine Öffentlichkeit.
Eine Vitalisierung der Innenstadt durch kommunale Steuerung erhofft sich Marc Köhler, der Vorsitzende der Kasseler Gruppe des Bundes der Architekten, kurz BDA, auch für die nordhessische Großstadt. Ich treffe ihn in der Fußgängerzone vor einem leerstehenden Kaufhaus, das gerade von einer Künstlergruppe zwischengenutzt wird. Mehr Kulturschaffende langfristig in leerstehende Ladenlokale zu holen, hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie sich die Mietpreise entwickeln. Marc Köhler.
Was wir hier diskutieren, sind Themen, zum Beispiel mehr Wohn in die Stadt reinzubekommen, in die Innenstadt reinzubekommen. Die oberen Etagen stehen ja schon seit Jahrzehnten teilweise, muss man sagen, leer. Generell sind gemischte Quartiere immer wünschenswert. Da entsteht mehr Leben auf den Straßen, in den Straßen, auf den Plätzen. Die öffentlichen Plätze müssen entwickelt werden.
Dort müssen Fußgänger und Radfahrer dem Auto gleichgestellt werden, fordert Marc Köhler. Im südhessischen Hanau sieht das Stefan Müller-Schleipen ähnlich. Der Immobilienentwickler hat die Initiative Die Stadtretter gegründet, in der sich inzwischen rund 800 Einzelpersonen, Firmen und Kommunen, aktuell meist in Videokonferenzen, Gedanken darüber machen, wie Städte wieder ein individuelleres Gesicht bekommen können.
Also das Problem ist ja, dass wir unsere Innenstädte nicht mehr unverwechselbar gestaltet haben. Wir haben sie an Filialisten sozusagen verkauft. Und das Gesicht einer Stadt, wofür steht die Stadt, wofür steht meine Stadt, ist austauschbar geworden. Und ob Sie in Frankfurt über die Zeil laufen oder in Düsseldorf über die Kö, Sie sehen im ersten Moment gar nicht, ist es jetzt Frankfurt oder Düsseldorf. Hanau funktioniert heute auch nur, weil die einen Frequenzbringer mit einem eigenen Charme, nämlich den Hanauer Wochenmarkt, hier haben. Der bringt heute die Frequenz. Morgen sieht es hier schon wieder ganz anders aus.
In Hanau macht der beliebte Wochenmarkt den Unterschied etwa zu Frankfurt am Main. Und im neuen sogenannten Forum Hanau sind in einem Einkaufszentrum nun auch die Stadtbibliothek und andere Kultureinrichtungen etabliert worden. Ein neuer Anziehungspunkt, der über das reine Einkaufen hinausgeht. Solche Attraktionen müssen nun die Kommunen nach Corona finden. Ob mit originellen Läden, mit Markthallen oder mit viel mehr Grün im Stadtzentrum. Die Diskussion hat gerade erst begonnen.
Hessische Kommunen stemmen sich gegen das Aussterben der Innenstädte. Ludger Fittkau berichtete aus Hessen. Zwei Kilogramm Sprengstoff, ein AK-47 Sturmgewehr, mehrere tausend Stück Munition. Ein Elitesoldat der deutschen Kommandotruppe KSK hat jahrelang Waffenmaterial in seinem Garten im nördlichen Sachsen gehortet. Das Ganze ist aufgeflogen. Der Oberstabsfeldwebel musste sich vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Ihm wurden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz vorgeworfen. Vor wenigen Minuten erging jetzt das Urteil und mein Kollege Alexander Moritz ist vor dem Landgericht Leipzig und uns jetzt live zugeschaltet. Herr Moritz, wie fiel das Urteil denn jetzt aus?
Der Angeklagte Philipp S. ist verurteilt worden zu einer Haftstrafe von 2 Jahren, die auf Bewährung ausgesetzt wird, wegen der Verstöße gegen gegen das Sprengstoffgesetz, das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz. All das hat das Landgericht hier für erwiesen angesehen.
Dem Angeklagten wurden ja zu Beginn des Prozesses auch noch eine Nähe zum Rechtsextremismus vorgeworfen. Was ist denn von diesen Vorwürfen jetzt im Laufe des Prozesses noch übrig geblieben?
Dieser Verdacht stand im Raum, steht auch weiterhin im Raum, muss man sagen. Einfach deswegen, weil man bei einer Hausdurchsuchung, die man gemacht hat bei ihm, wo man diese Munition, auch die Waffen gefunden hat, eben auch rechte Devotionalien gefunden hat. Zum Beispiel Postkarten mit NS-Motiven oder Aufnäher mit solchen Sprüchen wie Danzig bleibt deutsch oder auch ein Liederbuch der SS. Außerdem kommt er aus der zweiten Kompanie des KSK, die für rechtsextreme Umtriebe tatsächlich bekannt ist. Und auch gegen ihn persönlich gab es da schon Vorwürfe, dass er zum Beispiel einen Hitlergruß gezeigt haben soll. Das Ganze hat in diesem Strafverfahren aber nur eine untergeordnete Rolle gespielt, weil diese Taten an sich zwar auf eine rechte Gesinnung hindeuten, aber für sich genommen nicht strafbar sind. Und was man in den Ermittlungsarbeiten eben am Anfang angenommen hat, diese These, dass er möglicherweise auch einen rechtsterroristischen Hintergrund haben könnte, Verbindungen haben könnte zu anderen rechten Netzwerken wie dem Netzwerk Hannibal, dem rechten Netzwerk Nordkreuz, die ja in der Bundeswehr aufgedeckt wurden. Das alles hat sich im Laufe der Ermittlungen nicht bestätigt, wurde deswegen auch gar nicht mehr zur Anklage gebracht. Und man muss sagen, auch während des Prozesses hier konnte das Ganze nicht wirklich aufgeklärt haben, warum der Angeklagte denn diese Munition über Jahre gesammelt hat, teilweise auch original verpackte Pakete von Bundeswehrmunition, auch Bundeswehrsprengstoff, die er wohl bei Schießübungen nebenbei abgezweigt hat. Wir wissen aber bis heute nicht, wieso. Er selber sagt, das war Mangelware, die hat er eben quasi für einen späteren Einsatz bei Übungen schon mal zur Seite legen wollen, weil die Versorgung in der Bundeswehr so schlecht ist. Das kann man stark anzweifeln, aber für die Strafzumessung und die Strafbarkeit dessen, was er getan hat, spielen die rechten, möglicherweise rechten Gesinnungen keine Rolle. Da geht es eben in Anführungszeichen juristisch nur um das Waffen-, Sprengstoff- und Kriegswaffenkontrollgesetz. Dieses letzte deswegen, weil er unter anderem auch eine AK-47, ein Schnellfeuergewehr, bei sich hatte, wo allerdings etwas umstritten war, ob das Ganze noch eine Kriegswaffe ist, weil es eben nicht mehr schnell feuern kann, sondern nur noch einzelne Schüsse abgeben. Die Munition dazu fällt aber jedenfalls unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Das Ganze ist wahrscheinlich ein Souvenir aus Afghanistan, wo er mehrmals im Einsatz war und an diesen AK-47 auch afghanische Sicherheitskräfte ausgebildet hat. Trotzdem darf er sowas natürlich in Deutschland nicht besitzen.
Das KSK, also der Dienstherr von dem Verurteilten, steht ja auch schon länger in der Kritik. Sie haben es erwähnt, der Angeklagte war jetzt auch nicht der Einzige in der letzten Zeit, der Waffen und Munition gehortet hatte. Wie hat sich denn das KSK im Laufe des Prozesses zu dem Fall und dem Verurteilten jetzt geäußert?
Das war tatsächlich sehr spannend, weil am letzten Verhandlungstag vor einer Woche hier eben mehrere Soldaten des KSK, unter anderem der ehemalige Kompaniechef der zweiten KSK-Kompanie, ausgesagt haben. Und da kam heraus, dass der Umgang beim KSK mit Munition, auch mit Sprengstoff, offenbar sehr, sehr lax war. Da ging es um die Frage, wie konnte der Angeklagte überhaupt diese ganze Munition in seinen Besitz bringen? Eigentlich muss da genau Buch drüber geführt werden. Das ist die Vorschrift bei der Bundeswehr, auch bei Schießübungen. Allerdings ist es in der Praxis offenbar nicht der Fall. Das Ganze hat politische Wellen geschlagen. Auch deswegen, weil beim KSK, weil man das ja offensichtlich wusste, dass die Munition da etwas locker sitzt, sage ich mal flapsig, und eben auch andere Soldaten sich Munition beiseite geschafft hatten. Daraufhin hat dann der jetzige Kommandeur eine Amnestie für die Rückgabe verhängt, gesagt, jeder darf darf Munitionsteile zurückgeben und Straffreiheit garantiert. Das Ganze ist politisch brisant, weil das möglicherweise illegal war, diese Anweisung, und die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat da jetzt auch eine interne Untersuchung angekündigt, weil sie davon überhaupt nichts wusste.
Alexander Moritz mit ersten Informationen zu dem gerade ergangenen Urteil im Falle eines Bundeswehr-Elitesoldaten, der große Mengen an Sprengstoff und Munition bei sich zu Hause gehortet hatte. Der Prozess und die Vorfälle im KSK hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Bundeswehr kommt nicht wirklich zur Ruhe, wir bei Deutschland heute. Wir kommen jetzt aber zu einem Ende. Zum Schluss habe ich aber noch eine Hörempfehlung für das Wochenende für Sie. Morgen früh geht es ab 9.10 Uhr im Wochenendjournal um die Herausforderungen für berufstätige Mütter in der Pandemie. Meine Kollegin Claudia Henn hat bei Müttern, Unternehmerinnen und Alleinerziehenden nachgefragt, wie sich ihr Alltag durch den Lockdown verändert hat und wirft die Frage auf, welche langfristigen Folgen sich daraus ergeben. Mein Name ist Gregor Lischka. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.